Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Wenn es sich um den 19. Februar 2025 handelt, dann können Sie live dabei sein. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 21. Schwat im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Live dazuschalten können Sie sich hier unter www.kck42.de/Webinar, wenn es sich eben um den 19. Februar 2025 so etwa gegen 19 Uhr handelt. Vielleicht schauen Sie mir aber auch live bei Facebook zu oder Sie schauen sich die Aufzeichnung an, die wir kurze Zeit nach dem Livestream auf unserem YouTube-Channel veröffentlichen unter Katz-City-Kirche Wuppertal. Können Sie sich unsere Videos anschauen. Da gibt es eine eigene Playlist zu den Glaubensinformationen, zu der Sie auch kommen, wenn Sie diesen QR-Code hier bei meiner Schulter einscannen. Oder Sie hören sich vielleicht die Aufzeichnung als Audioversion an in unserem Podcast. Zudem kommen Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort können Sie die Glaubensinformationen als Audio-Podcast anhören, sich herunterladen. Oder Sie finden den RSS-Feed, den Sie dann in einen Podcatcher Ihrer Wahl eingeben können, um dann zu den Glaubensinformationen zu kommen und die dort direkt zu abonnieren, sodass Sie immer die aktuelle Folge sofort und automatisch in einen Podcatcher Ihrer Wahl gespielt bekommen. Sie können aber auch dort gezielt nach der Glaubensinformation suchen, sollten Sie finden. Und wenn Sie dann auf Abo klicken und mir vielleicht sogar ein paar Sternchen dalassen, freue ich mich drüber, dann bekommen Sie jeweils die aktuellen Folgen direkt und unmittelbar in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Wie immer der kurze Hinweis, Sie können mir natürlich eine E-Mail schicken an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt direkt zu mir. Dort können Sie mir Feedback zu den Sendungen geben, theologische Fragen allgemeiner Natur stellen oder wenn Sie Wünsche haben, Themenwünsche oder Ähnliches, vielleicht für die nächste Saison, dann machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube, schicken Sie mir eine E-Mail, schicken Sie mir Ihren Themenwunsch und ich werde schauen, ob das so in das Gesamtkonzept hineinpasst, ob wir eine eigene Folge daraus machen können. Wenn es eher so kleinere Themenfragen waren, habe ich auch schon mal eine Sonderfolge zur Glaubensinformation gehabt. Also, wenn Sie mir ein Feedback, Themenwünsche oder theologische Fragen allgemeiner Natur geben wollen, nutzen Sie die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Heute lautet das Thema Juden, Christen und Muslime, was sie verbindet und was sie trennt. Es gibt ja so Themen, wir machen ja eine Jahresplanung und in die Jahresplanung steige ich immer so im Mai etwa ein für die nächste Saison. Das war ein Themenwunsch auch aus Ihren Reihen. Und dann denkt man sich, ja, das ist ein hochinteressantes Thema, da kann man einiges zu erzählen. Dann werden diese Themen natürlich manchmal auch ungeahnt aktuell. Und wir erleben ja gerade in diesen Zeiten kurz vor der Bundestagswahl wieder, dass wir einige islamistisch motivierte Anschläge haben mit Todesopfern in Deutschland, wo man sich natürlich die Frage stellt, hat das etwas mit dieser Religion zu tun oder nicht? Eilfertig wird immer wieder gesagt, das hat gar nichts mit dem Islam zu tun. Wir haben sehr viele Muslime in Deutschland, die friedfertig in unserer Gesellschaft leben, die sich integriert haben, die ihren Teil zur Arbeit in dieser Gesellschaft beitragen, die in die Sozialsysteme einzahlen. Und trotzdem gibt es immer wieder diese doch verstörenden Momente, alleine wenn man in den Nahen Osten schaut. Und ich will es nicht verhehlen, dass ich eine große Sympathie zum Judentum habe. Das hängt auch damit zusammen, dass ich Christ bin, weil man das Christentum ohne das Judentum ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Gestern Abend haben Till Magnus Steiner und ich darüber bibeltheologisch diskutiert in unserer Reihe Dei Verbum Direkt. Den Link würde ich Ihnen gerne schon in die Shownotes legen zu diesem Video, wird aber gerade noch zusammengeschnitten. Vielleicht füge ich Ihnen später ein. Lohnt sich auf jeden Fall, diese Diskussion anzuschauen, weil dieses Thema schon im Neuen Testament heiß diskutiert wird und der Schluss ist glasklar. Das Heil kommt von den Juden, so heißt es im Johannesevangelium, aus dem Munde Jesu im Kapitel 4, Vers 22. Wie aber verträgt sich dann, dass, wenn das so ist und wenn eigentlich alle drei großen Religionen sich doch letzten Endes scheinbar auf diese Wurzel zurückführen, dass wir derzeit auch erleben müssen, wie Geiseln im Gazastreifen freigelassen werden, die wie ausgemergelt aussehen, dass es einen großen Konflikt gibt, einen großen Krieg gibt mit massenhaft Opfern auf beiden Seiten. Wie kann das sein? Heißt es nicht immer, wir glauben doch alle an denselben Gott? So wird es doch zumindest schnell immer in den Raum gestellt, wenn es um die drei großen monotheistischen Religionen geht. Wir glauben doch alle an denselben Gott. Ich will direkt so ein bisschen spoilern. Ich mache da ein Fragezeichen hinter. Wir glauben alle an einen Gott, weil es monotheistische Religionen sind. Aber ob es derselbe Gott ist, an den wir glauben, gucken wir mal. Wir machen uns auf jeden Fall heute Abend auf eine Reise durch diese drei Religionen, die irgendwie dann doch auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden sind. Wir werden schauen, wo ist eigentlich der gemeinsame Nukleus, und wir werden auch darauf schauen, was trennt uns und warum liegen diese Religionen immer wieder einmal miteinander im Clinch. Was ist möglicherweise der Grund dafür und wo müsste man vielleicht auch ansetzen, wenn man tatsächlich einen echten interreligiösen Dialog finden möchte, der mehr ist als gemeinsam Baklava essen oder Bulgur und so ein bisschen interreligiöses Kuscheln, was da schnell mit verbunden ist. Da wird es heute Abend drum gehen. Ich will aber noch eine Sache vorweg schicken, denn die drei großen Religionen, das Judentum, das Christentum und auch der Islam, sind in sich schon keine monolithischen Blöcke. Es gibt nicht das Judentum, es gibt nicht das Christentum und es gibt nicht den Islam. Christentum ist meine Heimat. Hier gibt es allein schon römisch-katholisch, evangelisch-reformiert, evangelisch-lutherisch, anglikanisch, orthodox. Innerhalb der römisch-katholischen Denomination, die ja meine Denomination ist, gibt es viele verschiedene Strömungen, die teilweise miteinander diskutieren, teilweise miteinander streiten. Das Judentum ist alles andere als eine monolithische Größe. Man muss nur auf das zeitgenössische Judentum schauen, wie viele Strömungen wir da alleine in Israel finden oder auch auf das zeitgenössische Judentum Jesu. Da gab es Pharisäer, die an die Auferstehung glaubten. Es gab Sadduzäer, die die Auferstehung leugneten. Es gab Zeloten, die mit auch körperlicher Gewalt gegen die Römer aufstanden. Es gab die Essener und so weiter und so weiter. Und auch im Islam unterscheiden wir zwischen Sufis, Sunniten, Schiiten, Alawiten, Aleviten, Ahmadiyyas. All das müsste man viel, viel weiter ausdifferenzieren. Das kann dieser Abend heute nicht leisten. Also ich will das gerne vorwegschicken, gewissermaßen als Warnung. Auch wenn wir gleich etwas verallgemeinern von Judentum, Christentum und Islam reden, man müsste eigentlich viel, viel tiefer gehend differenzieren. Heute Abend soll es aber eher um die großen, großen Linien gehen. Fangen wir an mit dem, was uns verbindet. Ich sagte gerade schon, die Rede davon, wir glauben doch alle an denselben Gott. Großes Fragezeichen. Wir glauben alle an einen Gott. Da könnte man einen Punkt hintersetzen. Das ist das grundlegende Bekenntnis. Sowohl im Schema Israel, dem jüdischen Glaubensbekenntnis, heißt es: Höre Israel, dein Gott ist einer. Unser christliches Glaubensbekenntnis, das sogenannte Niceno-Konstantinopolitanäische Glaubensbekenntnis, hat als allerersten Satz: Wir glauben an den einen Gott. Nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott, der sich uns auf dreifache Weise geoffenbart hat. Und auch die Schahada im Islam sagt, Gott ist einer und Mohammed ist sein Prophet. Also die Einheit Gottes, die Einzigartigkeit Gottes steht in allen drei Glaubensbekenntnissen wie ein Fanal voran. Die Frage ist nur, ist es derselbe Gott, an den wir glauben? Und da muss man schon schauen, worauf führen sich denn diese drei Religionen letzten Endes zurück? Denn die Gottesbilder sind durchaus unterschiedlich. Das Verständnis dessen, was Heilige Schrift ist, ist unterschiedlich. Und auch die Art und Weise, wie man eigentlich in eine Religion hinein verbunden wird, geboren wird, hineinfindet, Sie merken schon, ich fange an, Worte zu suchen, ist unterschiedlich, und zwar höchst unterschiedlich. Die Religionen sind in sich indifferent, ich sagte es schon, aber es gibt eine gemeinsame Wurzel. Die ist nicht der Gottesglaube an den einen Gott, sondern sie ist eine Person. Abraham, der Urvater des Glaubens, über dessen Historizität man fuglich schweigen, nicht schweigen kann, streiten kann, entschuldigen Sie. Über dessen Historizität man streiten kann. Aber er spielt sowohl im Judentum als Urvater des Glaubens, für uns als Christen ohnehin und auch im Islam als Ibrahim eine zentrale Rolle. Wenn wir also ein gemeinsam verbindendes Element suchen, dann ist es nicht der Monotheismus in sich, denn der ist vielgestaltig. Da könnten wir auch sagen, die alten Ägypter unter Echnaton waren ja Monotheisten, sondern es ist diese Figur, es ist diese Person Abrahams, der Urvater des Glaubens. Für Juden und Christen geht diese Rede dann aber weiter, denn Abraham empfängt ja die Verheißung Gottes, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und der Sohn der Verheißung ist für Juden wie Christen dann der Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob, aus dem dann die 12 Stämme Israels hervorgehen, weshalb Juden an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glauben. Wir Christen schließen uns, weil wir aus dem Judentum hervorgegangen sind. Und die ersten Christinnen und Christen waren Juden. Jesus selber war Jude. Wir glauben in Verbindung mit den Juden an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und jetzt kommt das christliche Spezifikum hinzu, an den Vater Jesu Christi. An der Stelle würde ein Jude sagen, nein, das ist jetzt genau der Punkt. Da ist die Demarkationslinie zwischen Judentum und Christentum. Aber wir haben schon auch eine gewisse Schnittmenge. Jetzt ist aber die Figur Abrahams schillernd. Er bekommt zwar die Verheißung von Gott, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer, aber Abraham und seine Frau Sarah, seine legitime Frau Sarah, sind schon hochbetagt und sie trauen dem Braten nicht so recht, weswegen die Sarah ja auch nach unserem biblischen Zeugnis der Verheißung auf die Sprünge helfen will und sie führt dem Abraham ihre Magd Hagar zu. Auf dass die Hagar dem Abraham einen Sohn gebären. Das wird in unserer Heiligen Schrift im Alten Testament, im Buch Genesis, so geschildert, dass die Hagar ihren Sohn in den Schoß der Sarah gebiert, wodurch dann quasi formal er zum rechtmäßigen Sohn Abrahams wird. Es kommt dann nach einigen Zerwürfnissen zwischen Hagar und Sarah, weil die Hagar sich quasi über die Sarah erhebt, die Magd erhebt sich über ihre Herrin. Lassen wir jetzt mal auch im Jahr 2025 natürlich die berechtigte Frage, was ist denn das für ein Frauenbild, das dahinter steckt, beiseite. Wir befinden uns irgendwo im Jahr 2000 vor Christus, wo entsprechend andere Rechtssysteme galten, weswegen die Hagar entfernt wird aus dem Lager. Sie wird in die Wüste geschickt. Nach unserem biblischen Zeugnis, was Juden und Christen ja verbindet, was das Alte Testament, insbesondere die Tora angeht, steht aber auch Hagar und Ismael weiter unter dem Schutz Gottes, der quasi für sie sorgt, die aber dann quasi aus der Geschichte verschwinden. Warum ich das erzähle, werden Sie gleich sehen, denn diese Figur Ismael ist sowohl im Christentum, aber auch im Islam dann eine prägende Figur. Faktisch aber übergeht der Segen Abrahams auf Isaak. Und damit wird Isaak der Gesegnete, der den Segen weiter an Jakob gibt. Und so geht der Segen weiter nach uns zum christlichen Glauben, auch auf uns Christen. Wie gesagt, jede Interpretation der Person Jesu trennt Juden und Christen. Juden würden Jesus immer als Bruder im Glauben erkennen. Wir Christen sehen in ihm den Messias. Da ist die Trennlinie. Deswegen sagen wir Christen mit den Juden, wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und das christliche Spezifikum, was dann hinzukommt, ist, und an den Vater Jesu Christi. Für uns aber interessant die Figur Ismaels. Abraham empfängt von Gott schon die Weisung, die Beschneidung als Zeichen des Bundes einzuführen, und zwar vor der Geburt Ismaels, vorher schon. Die Beschneidung ist also älter als die Geburt Isaaks. Und schon Ismael wird beschnitten. Er ist also Teil des göttlichen Bundes, auch wenn er in die Wüste geschickt wird. Diese Figur Ismaels spielt bei uns im Christentum eine wichtige Rolle. Denn im frühen Christentum gab es ja den Streit zwischen Judenchristen und Heidenchristen, beziehungsweise es war ein Konflikt, der sich anbahnte. Gehören die Heidenchristen vollgültig zum Volk Israel dazu? Das war die große Sehnsucht etwa eines Paulus oder auch der Heidenchristen. Von den Judenchristen nicht ganz gutiert in der Anfangszeit. Das finden wir als Widerhall im Neuen Testament wieder. Und von den Juden, die nicht an Christus glaubten, war das schon mal ohnehin quasi eine Conditio sine. Also das ging gar nicht. Also Heiden, Goyim konnten nicht ins Volk Israel gehören. Das war der Konflikt, der sich im frühen Christentum unter anderem im Neuen Testament widerspiegelt. Wir finden jetzt aber im Galaterbrief, und Till Markensteiner und ich haben ja gestern, wie gesagt, sobald die Folge online ist, packe ich die auch in die Shownotes. Das wird vielleicht ein paar Tage länger dauern, als die Folge hier online geht. Aber höchst interessante Diskussion, weil wir gestern nämlich in der Diskussion versucht haben zu klären, wie sieht das denn aus neutestamentlicher Sicht aus? Wie hängt denn Judentum und Christentum zusammen aus bibeltheologischer, aus neutestamentlicher Sicht? Und da wurde noch einmal sehr deutlich, ein Christentum kann nicht ohne die jüdischen Wurzeln verstanden werden. Das geht einfach nicht. Aber es taucht natürlich eine Frage auf, Was ist denn mit den Juden, die sich nicht zu Christus bekehren? Ich kürze hier die Antwort ab und empfehle, wie gesagt, einen Blick auf die Diskussion, die wir gestern Abend geführt haben. Die Antwort ist eindeutig, auch die bleiben der Verheißung teilhaftig. Am Ende der Zeiten werden sie halt dann erkennen, dass Christus der Messias ist. In dem Neuen Testament taucht das Motiv der Verstockung auf, aber nicht, weil die Juden diese Verstockung selbst gewählt hätten, sondern weil Gott ihr Herz verstockt. Sie können also gar nichts dazu, dass sie es nicht erkennen, um dann am Ende der Zeiten seine übergroße Barmherzigkeit deutlicher werden zu lassen. Aber Juden und Christen sind aus dieser Perspektive miteinander verbunden. Wenn man aber die andere Perspektive einnimmt, aus jüdischer Sicht braucht man das Christentum nicht, aus christlicher Sicht braucht man das Judentum sehr wohl. Und diese Frage treibt natürlich dann insbesondere Paulus um, der ja darüber reflektiert. Paulus selber, gläubiger Jude, Pharisäer, aus dem Stamme Benjamin, Hebräer, wie er sich selbst sagt, er ist stolz auf seine jüdische Herkunft und macht sich deshalb nachgerade Gedanken darüber, wie hängen denn gerade die Juden mit den Christen zusammen, die sich nicht zu Christus bekennen. Und er entwickelt da im Galaterbrief eine archetypische Diskussion, die sich justament um Ismael und Hagar ranken. Denn er muss Ismael und Isaak ranken und damit auch um Sarah und Hagar ranken, die entsprechenden Mütter. Und sein Ziel ist es, nachzuweisen, dass die Heiden, die sich zu Christus bekennen, aus reinem Glauben vollgültige Mitglieder des Volkes Israel sind. Das ist die Argumentationslinie des Paulus. Und dabei bedient er sich der Abraham-Erzählung, der Abraham-Sara, der Abraham-Hagar-Erzählung. In der Motivik des Paulus im Galaterbrief sagt er nämlich, der Isaak ist der Sohn, der aus Glauben gezeugt wurde, aus reinem Vertrauen, aus reinem Glauben. Und die Christen gehen auf diese Isaak-Linie zurück, während die Juden, die sich nicht aus Glauben zu Christus bekennen, auf die Ismael-Linie zurückgehen. Die haben es halt noch nicht erkannt. Paulus schreibt gewissermaßen da eine Art Midrasch, indem er diese biblischen Figuren nimmt und die weiterspinnt. Er entwickelt daraus eine Typologie, die in seiner Argumentation wichtig ist, weil Abraham der Urvater des Glaubens ist und der aus reinem Glauben jetzt alle menschlichen Mauscheleien übersteigend darauf vertraut, ja, es wird doch noch ein Sohn von der Sarah kommen, der verheißene Sohn, sodass Isaak der Sohn des Glaubens wird und auf den berufen sich halt die Heidenchristen, die aus reinem Glauben sich zu Christus bekennen. Der Ismael ist dann quasi der Erstgeborene, der auch schon die Beschneidung hat. Das ist dann quasi die Typologie der Juden, die sich noch nicht zu Christus bekennen. Das ist gegen die Historie, wie sie die Geschichte erzählt, denn das gesamte Judentum führt sich auf Abraham, Isaak und Jakob zurück. Aber Paulus benutzt diese Figur des Ismael, die ist ja hochinteressant, weil ihre Geschichte im Buch Genesis nicht weitererzählt wird. Hagar und ihr Sohn Ismael gehen in die Wüste und damit hört die Geschichte auf. Diese Leerstelle aber wird für Mohammed im 6. Jahrhundert, Anfang des 7. Jahrhunderts hochinteressant. Darauf werden wir gleich noch näher schauen, denn auch er braucht ja eine Legitimierung für seine neue Religion. Mohammed sagt ja, okay, die Juden haben schon eine Verheißung, eine Schrift bekommen, auch die Christen haben mit dem Neuen Testament eine Schrift bekommen, aber sie interpretieren den Willen Gottes falsch. Deswegen empfängt er legendarisch, da schauen wir gleich noch näher drauf, den Koran unmittelbar von Allah. Und seine Legitimierung läuft jetzt eben nicht über die Isaak-Linie, die für Christen wie für Juden relevant ist, sondern über die offene Flanke, erzählerische Flanke der Ismael-Linie. Auch der ist ja beschnitten, auch er ist ja Teil des Bundes Gottes. Und die Muslime führen sich auf Ismael zurück. Noch heute ist es bei der Hadsch, bei der großen Wallfahrt nach Mekka, üblich, dass man dort zu der Stelle geht, die legendarisch mit der Vertreibung Hagars und Ismaels in der Wüste und der wunderbaren Errettung der beiden durch Gott verbunden ist. Also im Christentum und Judentum ist Isaak die prägende Figur, im Islam ist es Ismael, dessen erzählerischer Link im Buch Genesis angedeutet, aber nicht auserzählt wird. Die Urfigur, auf die wir uns alle berufen, ist Abraham bzw. im Islam Ibrahim genannt. Das ist das verbindende Element, das Abraham zum Urvater und Stammvater dieser drei Religionen wird. Und weil mit Abraham eben auch der Glaube an einen Gott verbunden ist. Die Geschichte fängt ja da erst an. Im Alten Testament, im Tanach, wird dieser Gott ja immer klarer. Wer ist dieser eine Gott? Im Koran auch, aber auf eine ganz andere Weise. Deswegen kann man nicht sagen, wir glauben alle an einen Gott. Das vielleicht als allgemeine Aussage schon. Aber es ist nicht derselbe Gott, an den wir glauben. Wohl führen wir uns auf eine biblische Figur, nämlich Abraham/Ibrahim, zurück. Das ist die gemeinsame Wurzel. Das verbindet uns. Was aber trennt uns? Einiges wurde schon deutlich, denn bei uns Christen ist natürlich Kreuzestod und Auferstehung Jesu das markante Identifikationsmerkmal. Paulus sagt davon im ersten Korintherbrief, wäre er nicht gestorben und auferstanden, unser ganzer Glaube wäre umsonst. Christen sind diejenigen, die sich, und jetzt ist es besonders, zum Kreuzestod und zur Auferstehung bekennen. Warum Kreuzestod? Weil der Kreuzestod, und das ist dann für Juden schon wieder ein Problem, in der Tora im Buch Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23 als Fluchtod bezeichnet wird. Wer am Holze hängen stirbt, ist von Gott verlassen. Für Juden ist der Glaube an einen Gekreuzigten ein Ding der Unmöglichkeit. Das war schon zeitgenössisch zu Jesus so. Wer am Holz hängen stirbt, ist ein von Gott Verlassener. Wir Christen behaupten aber jetzt, der sei vom Tode auferstanden. Der Paulus führt ja im ersten Korintherbrief, hier in der Glaubensinformation häufig zitiert, im Kapitel 15, die Verse 3 bis 8, nicht nur das frühchristliche Glaubensbekenntnis an, sondern eben auch eine ganze Reihe von Zeugen, die die Faktizität der Auferstehung glaubhaft machen sollen. Wir Christen glauben also an ein Ereignis, das in sich paradox ist, denn der Gott verlassen am Kreuz als verfluchter Sterbende wird von Gott gerettet. Paulus selbst schreibt dazu im ersten Korintherbrief, den Heiden eine Torheit, den Juden ein Ärgernis, weil das aus jüdischer Sicht auch zeitgenössisch damals blasphemisch war, uns Christen aber Weisheit. Da haben sie die Trennung schon, eine wichtige Trennlinie zwischen Judentum und Christentum, die in der Person Jesu Christi begründet ist. Und im Christentum entsteht ja daraus nachgerade die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth, dass Gott an ihm so handelt? Und über eine 300-jährige Reflexion findet man dann im Konzil von Nizäa zu der Lösung, zu der Formel, zu der Glaubensformel, die in unserem Glaubensbekenntnis zentral ist, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist die christliche Perspektive. Im Judentum kann das so nicht geglaubt werden, weil das Judentum eben im Kreuzestod ein Fluchtod sieht. Und diese Fluchtodgeschichte ist auch im Islam ein Problem. Denn Jesus wird durchaus in hohen Ehren gehalten. Er wird sogar als Christus bezeichnet, als Gesalbter, als großer Prophet. Aber wenn es um die Geschichte Jesu geht, dann merken wir im Islam, dass er nicht am Kreuz stirbt, sondern ein Doppelgänger. Das entspräche übrigens einer aus christlicher Sicht heretischen Lehre, nämlich des sogenannten Doketismus. Der Doketismus ist eine frühchristliche Theorie, die sagt, dieser Jesus von Nazareth konnte zweifelsohne außergewöhnliche Dinge tun. Deshalb ist er ganz Gott, aber eben kein Mensch. Am Kreuz hat Gott nur so getan, als wenn er stirbt, aber er stirbt gar nicht wirklich. Aus christlicher Sicht wird das schwierig, weil wenn er nicht wirklich tot war, kann er auch nicht von den Toten auferstehen. Im Koran finden wir die Lesart, dass am Kreuz ein Doppelgänger von Jesus stirbt, aber eben nicht Jesus selbst. Das ist eine doketistische Spielart. Im frühen Christentum gab es übrigens auch eine andere Variante, die sagte, dieser Jesus ist nur Mensch, kein Gott. Der sogenannte Arianismus, der in sich auch eine Schwierigkeit mitführt, weil die Frage der Auferstehung dann an der Heiligkeit des handelnden Menschen handelt. Jesus wäre dann von den Toten auferstanden, weil er in einer besonderen Weise den Willen Gottes erfüllt hätte, was Sie und ich wahrscheinlich für uns so gar nicht in Anspruch nehmen können, weswegen die Chance, dass wir der Auferstehung teilhaftig werden, dann doch eher schwierig erscheint. Aber auch diese Lesart finden wir im Koran, wenn es dort heißt, du sollst ihn nicht so nennen, denn Gott kann nach dem Koran mit einer Frau keinen Sohn nach menschlicher Weise zeugen, würde übrigens auch kein Christ behaupten, denn in unserem Glaubensbekenntnis steht ja deswegen extra die Jungfrauentitulatur. bei Maria drin, weil wir Christen diese Frage, wie hat Gott sich denn nun in Jesus inkarniert, schlicht und ergreifend offen lassen. Und die Jungfrauentitulatur meint, Maria ist als Menschenfrau offenkundig die Ursache für die menschliche Natur Jesu. Wenn er wahre Gott und wahrer Mensch ist, dann hat er seine göttliche Natur über die Vaterlinie erhalten, also über ist Gott der Vater. Wie jetzt so der Zeugungsakt tatsächlich vonstatten gegangen ist, bleibt letzten Endes offen und ist in der Jungfrauentitulatur, die viel über Jesus, weniger etwas über Maria sagt, aufgehoben. Man muss also aus dieser christlichen Perspektive sagen, dass der Islam, dass Mohammed an dieser Stelle schlicht und ergreifend etwas nicht oder falsch verstanden hat. Aus christlicher Perspektive kann man deshalb auch sagen, dass der Koran eine Art spätantike Schrift ist, Teil eines Aneignungsprozesses, den wir Christen ansonsten auch in apokryphen Schriften finden. Und auf eine solche Parallele werde ich gleich noch eingehen. Und dann erscheint der Koran aus christlicher Perspektive eben als eine weitere Apokryphe, als ein weiterer Beitrag eines größeren Überlieferungsstroms, der nicht in unsere Rechtgläubigkeit hineingehört, aber der als solches erstmal einfach eine interessante Schrift ist, wie man die Dinge so sehen kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sie sehen also, diese drei Religionen hängen untereinander schon zusammen. Es gibt untereinander Abhängigkeiten und Interdependenzen. Aber sie haben dann auch eine eigene Charakteristik. Und die zeigt sich unter anderem auch in der religiösen Praxis. Denn das Judentum ist eben nicht nur eine Religion. Es ist primär eine Volkszugehörigkeit. Man kann Jude sein, ohne zu glauben. Es gibt atheistische und säkulare Juden, die aber in das jüdische Volk hineingehören. Das jüdische Volk entsteht durch die Abstammung von Abraham, Isaak und Jakob und dann einen der 12 Stammväter, wobei viele dieser Stämme nach der Auflösung des Nordreiches, nach der Eroberung des Nordreiches im 7. Jahrhundert vor Christus von der Bildfläche verschwinden. Faktisch gibt es eigentlich nur noch die Stämme des Südreiches, vor allen Dingen den Stamm Juda, worauf sich ja das Wort Jude letzten Endes auch ableitet. Aber es gibt gewissermaßen eine genealogische Abstammung mit dem Zeichen der Beschneidung als Bundeszeichen, das in Genesis Kapitel 17 Vers 10 von Gott ja verheißen bzw. eingefordert wird. Und wie kann man jetzt nachweisen, dass jemand Jude ist? Man kann sich ja nur sicher sein, wer die Mutter eines Kindes ist. Ob der Vater, ob der Mann, der daneben steht und sich über sein neugeborenes Kind freut, wirklich der Vater ist, ist ja eine andere Geschichte. Die ist nicht zwingend sicher. Sicher ist immer, wer die Mutter eines Kindes ist. Und deswegen ist bis heute im halachischen Judentum die Regel, Jude ist man, Jüdin ist man, wenn die Mutter Jüdin ist. Dann ist man selber Jude. Es gibt im gegenwärtigen Judentum eine ganz heiße Diskussion um die Frage, ob ich auch die Patrilinearität relevant ist. Also wenn der Vater Jude ist, wenn Vater und Mutter Juden sind, ist die Frage ja gar nicht da. Aber was ist, wenn der Vater Jude ist und die Mutter ist eine Nicht-Jüdin, vielleicht eine Christin oder eine Muslima oder was auch immer? Da gibt es im Moment tatsächlich eine Diskussion, ob nicht auch diese Menschen dem jüdischen Volk zugehören, ob nicht auch sie Juden sind. Sicher ist es eben nur und unzweifelhaft halachisch, was die Halacha ist quasi die jüdische Gesetzgebung, wenn die Mutter Jüdin ist. Wenn ein Vater Jude ist und die Mutter nicht, müsste man theoretisch ins Judentum hinein aufgenommen werden. Aber wir haben also eine genealogische Abstammung, wobei zentral im Judentum die Erfahrung des Exodus ist, des Auszuges des Volkes Israel aus Ägypten, die Gabe der Tora am Berg Sinai, die dem Volk der Juden, dem Volk Israel anvertraut wird. Bis heute feiert das Volk Israel diese Gabe der Tora im Fest Simchat Torah. Und das Fest Simchat Torah fiel im Jahr 2023 auf jenen 7. Oktober, den die Hamas-Terroristen für ihren brutalen, menschenverachtenden Überfall auf den Süden Israels genutzt haben. Auch das ist kein Zufall. Das ist ein Frontalangriff gegen das jüdische Selbstverständnis gewesen. Das muss man immer mitdenken. Was da passiert, ist eine Respektlosigkeit, eine Demütigung, eine Menschenverachtung ohne Gleichen. Dadurch gewinnt das Volk der Juden seine Identität und es bewahrt diese Identität über Israel hinaus, denn schon in frühen Zeiten macht das jüdische Volk die Erfahrung, dass es nicht nur in Eretz Israel, in Israel selber, im Heiligen Land lebt, sondern darüber hinaus. Es erfährt immer wieder Vertreibung im babylonischen Exil, In der hellenistischen Zeit verbreitet sich das Judentum so schon in die sogenannte Diaspora, in der Zerstreuung hinein. Und nicht immer ist das große Bestreben gewesen, bis heute übrigens, unbedingt in Israel leben zu wollen. Es gibt viele Juden, die sagen, ich habe meine jüdische Identität, ich gehöre dem Volk Israel an, aber ich lebe bewusst nicht in Israel. Eine große Diskussion, die wir heute auch in Israel selber unter Juden haben. Wie wichtig ist das, Israel als Rückzugsort zu haben, würde, glaube ich, jeder Jude unterschreiben, aber man kann Jude sein, ohne in Israel zu leben. Ja, diese jüdische Identität hat sich geradezu außerhalb Israels ausgeprägt. Da ist zum Beispiel das babylonische Exil im 6. Jahrhundert vor Christus eine ganz zentrale Erfahrung. Der Tempel wurde verloren, der erste Tempel wurde zerstört. Die Bundeslade ist bis heute, seit dieser Zeit, seit dem Jahr 583 vor Christus, seit der Eroberung Jerusalems durch die Perser verschollen. Die Eliten Israels werden nach Babylon entführt, ins Exil entführt und stehen da jetzt vor der Aufgabe, lösen wir uns in der neuen Gesellschaft auf, assimilieren wir uns oder bewahren wir uns unsere eigene Identität, vielleicht sogar durch Abgrenzung gegenüber der fremden Kultur, in die wir hier hineingeführt worden sind. Und man entscheidet sich für diese zweite Variante. Man schreibt die eigene Tradition auf und es entstehen die fünf Bücher der Tora, die heute das zentrale Dokument des Judentums ausmachen. Und es entsteht dort diese Idee, dass wir in der Lebensweise, jüdisch zu leben, ist vielleicht, ja, der Leiter der jüdischen Kultusgemeinde in Wuppertal, Leonid Goldberg, sagte mir einmal, das Judentum ist weniger Religion als eine Lebensweise. Und das trifft es vielleicht auch genau, weil selbst völlig säkulare Juden, die nicht zwingend an Gott glauben, sich trotzdem oft an einzelne Mitzvot der Tora halten. Zum Beispiel, dass man am Schabbat kein Feuer macht oder deswegen kein Aufzug fährt, dass man den Schabbat heiligt. Selbst wenn man nicht gläubig in dem Sinne ist, gehört es offenkundig in die DNA Israels hinein, in das Selbstverständnis, dass diese Lebensweise gehalten wird. Und das entsteht zum ersten Mal im 6. Jahrhundert vor Christus. Es gibt eine zweite große Katastrophe in der jüdischen Geschichte, die ist verbunden mit der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 unserer Zeitrechnung durch die Römer. Die Stadt Jerusalem wird von den Römern dem Erdboden gleichgemacht. Das Judenchristentum, die Urgemeinde, verschwindet da zum Beispiel von der Bildfläche. In unserer Tradition ist das verbunden mit dem Entstehen der Evangelien, dass man anfängt, Evangelien aufzuschreiben, im Überschritt von der zweiten zur dritten oder von der dritten zur vierten nachchristlichen Generation. Das Judentum verliert aber mit der Stadt Jerusalem und dem Tempel ja die spirituelle Mitte, wenn man so will. Und es steht vor der Herausforderung, wieder einmal finden wir einen Weg zu überleben, dass es weitergeht. Wir werden den Tempel so schnell ja nicht wiederbekommen. Oder war es das? Und da ist mit dem Jahr 100 ein wichtiges Datum verbunden, das ehrlich gesagt eher legendarisch als historisch nachweisbar ist. Man weiß, dass in Jaffne oder Jabne, heute ein kleiner Ort südlich von Tel Aviv, heute heißt der Jaffa, etwas passiert sein muss. Legendarisch nennt man es die Synode von Jaffne oder von Jabne. Wie gesagt, die ist legendarisch. Was einigermaßen sicher nachzuweisen ist, dass sich Pharisäer aus Jerusalem nach Jaffne, heute im Jaffa, retten und dort etwas entsteht, was wir als rabbinisches Judentum kennen. Die Sadduzäer, die eine Partei sind, die im Neuen Testament auftaucht, verschwindet offenkundig. Die Essenen und andere Gruppierungen auch. Aber in das Pharisäertum geht offenkundig in einigen Teilen in das Rabbinertum über, das seine Wurzeln dort in Jaffne hat. Und dort entstehen Ansätze, die Midrashim, die Gemara, die Mishnah, schlussendlich die Wurzel des Talmuds, was über einige Jahrhunderte hin sich entwickelt, sodass wir heute übrigens einen Jerusalemer Talmud, einen babylonischen Talmud haben. Der babylonische Talmud ist viel ausführlicher als der Jerusalemer Talmud, der wieder die Lebensweise der jüdischen Kultur regelt. Es entstehen die Haggadah und die Halacha. Die Haggadah ist die Weise, wie erzählt wird, die Halacha, wie man lebt. Das ist das, was das Judentum heute ausmacht. Und es ging letzten Endes um die Frage, wenn der Tempel nicht mehr da ist als zentraler Ort des Kultes, wie geht das weiter? Ein Punkt kann man heute noch sehen, wenn Sie in eine Synagoge gehen, dann ist die Synagoge in ihrer Blickrichtung, also über die Bima zum Toraschrein, zum Tempelberg in Jerusalem ausgerichtet. Jede Synagoge weist eine kleine Unvollkommenheit auf. Hier in der Bergischen Synagoge in Wuppertal ist zum Beispiel an der Empore ein Teil, nicht richtig angestrichen, das wird so ein, sonst scheinbar ein Mauerwerk sichtbar, weil man damit auf den Verlust des Tempels hinweist und das dreimal tägliche Opfer des Tempels wird durch das dreimal tägliche Gebet ersetzt. Also die Idee des Tempels ist weiter da, sie wird jetzt nur auf eine andere Weise substituiert. Die Tempelfrage treibt übrigens heute noch in Israel viele um. Es gibt die nationalistische Partei, verbunden mit dem ehemaligen Minister Ben-Gvir, der immer wieder provokativ über den Tempelberg gegangen ist, um damit einen Besitzanspruch zu signalisieren. Und nach dieser nationalistischen Partei gäbe es immer noch das Ziel, den Tempel auf dem Tempelberg wieder zu errichten, was politisch natürlich eine Katastrophe wäre, weil er da stehen würde, wo heute der Felsendom steht. Der müsste dann quasi abgerissen werden. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Orthodoxe Juden weigern sich aber, das zu tun. Warum? Wir haben im Alten Testament, in der Tora, einige deutliche Hinweise, wie der Tempel gebaut sein soll, inklusive exakter Maßangaben. Die sind natürlich nicht nach dem metrischen System ausgerichtet, sondern da heißt es so und so viel Ellen, so und so viel Fuß. Was aber ist eine Elle? Und was ist ein Fuß? Wir wissen nicht mehr genau und exakt, wie das aufzulösen wäre, weshalb orthodoxe Juden sagen, ehe wir ihn falsch bauen und 20 Zentimeter zu weit nach links oder nach rechts, bauen wir ihn besser gar nicht. Innerhalb des Judentums gibt es also da eine enorme Diskussion um diese Frage. Säkulare Juden sind an dieser Frage überhaupt nicht interessiert, weil die sagen, eigentlich wollen wir nur in Frieden hier in diesem Land leben. Die aber zeigt, der Tempel wird nicht mehr kommen. Das kann man, glaube ich, relativ sicher sagen, weil ja mit der Errichtung des Tempels auch der Opferkult wieder eingeführt werden müsste. Der ist ja sehr archaisch. Der Tempel wird nicht mehr kommen, er ist aber aufgegangen in die rabbinische Spiritualität. Das Judentum selber ist eine genealogische Idee. Man gehört zum Volk der Juden, ob man glaubt oder nicht. Das Judentum entfaltet deshalb auch keinen missionarischen Impuls, weil man eben entweder zum Volk gehört durch Abstammung oder nicht. Natürlich kann man zum Judentum konvertieren. Das geht, ist gar nicht so einfach, weil man natürlich diese ganzen Mitzvot lernen muss, die ganzen Regeln lernen muss. Das Oberrabbinat muss dem erst zustimmen. Aber man bleibt auch dann letzten Endes, ist eher so ein Hinzugekommener oder wie man im Judentum sagt, ein Proselyt. Einer, der hinzugekommen ist, der zwar den Kult mitfeiert, aber der letzten Endes dann doch eben nicht aus der genealogischen Linie als solches heraus abstammt. Das Judentum ist ein Volk oder ist eine genealogische Frage, das aber einen Auftrag verspürt und den finden wir schon im Alten Testament, denn die Erwählung Israels ist nichts, was exklusiv eitel verstanden wird. Wir sind etwas Besonderes, sondern es ist ein Auftrag, den JHWH, Hashem, der Name, Adonai, der Herr, der Gott Israel, seinem Volk gibt, um seinen Namen in der Welt für die Völker wachzuhalten. Deshalb ist ja die große Vision bei den Propheten, dass am Ende der Zeiten die Völker zum Zion kommen. Und auch auf der Bergischen Synagoge hier steht über dem Eingang, dies ist ein Haus für alle Völker. Das Judentum ist zwar eine Volkszugehörigkeit, aber es ist ein Auftrag, die Erwählung Israels für die Welt da zu sein, mit der Welt in Kontakt zu stehen. Nichts, was abschottend exklusiv für sich verstanden wird, sondern was als Auftrag für die Welt gedacht wird. Das Christentum hat seine Wurzeln zutiefst im Judentum. Deshalb gehört das Alte Testament, die Texte des altehrwürdigen Bundes, natürlich zu unserer Heiligen Schrift. Weite Teile des Neuen Testamentes zitieren die Texte des altehrwürdigen Bundes, vorzugsweise in der Übersetzung der Septuaginta, auch die ja interessant. Die Septuaginta entsteht im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, weil es damals schon viele Juden gab, die eben nicht in Eretz Israel, in Israel wohnten, sondern in der Diaspora und die auch so ohne weiteres gar kein Hebräisch mehr konnten, sondern die sprachen eben die damals bekannte Lingua Franca, Griechisch, und deshalb wurde die Septuaginta ins Griechische übersetzt. Und wenn im Neuen Testament Heilige Schrift, die Schrift, wie es dann immer heißt, zitiert wird, wird immer die Septuaginta zitiert. Woran wir eben sehen können, dass offenkundig Septuaginta die Schrift war, die damals umläufig war, die aber auch von Christen benutzt wurde. Selbst Heidenchristen kannten diese Schriften. Viele der ersten Heidenchristen waren ja sogenannte Gottesfürchtige, die sich im Umfeld der Synagogen bewegten, weil der jüdische Monotheismus für sie so interessant war. Das Christentum hängt aufs Engste mit dem Judentum zusammen. Es entstand im Prinzip die Frage, erstens, wie können wir Heidenchristen mit Juden, Christen und Juden zusammendenken? Das war innerhalb des Christentums schon keine einfache Frage, aber zwischen Heiden und Juden, die nicht zum christlichen Glauben tendierten, noch mal eine viel kompliziertere Frage. Es war aber eine Diskussion, die wurde bis zum ausgehenden ersten Jahrhundert durchaus eng geführt. Im ausgehenden ersten Jahrhundert findet dann eben dieses Ereignis von Jaffne statt, ob es jetzt eine Synode war oder ob es ein längerer Prozess war, lassen wir dahingestellt sein. Erst da driften Judentum und Christentum langsam auseinander, aber immer noch so nah beieinander, dass von außen betrachtet die Christen als Juden galten. In den nichtchristlichen Schriften des Tacitus, des Sueton oder Plinius des Jüngeren werden die Christen als Juden identifiziert, die Juden, die an einen gewissen Christus glauben. Die Christen der frühen Zeit werden als innerjüdische Sekte identifiziert, selbst wenn sie ursprünglich nicht Juden waren. Das muss man sich immer klar machen. So eng war das beieinander. Und wir finden in den jüdischen Schriften dieser Zeit und in den christlichen Schriften dieser Zeit viele Parallelen mit eigener Interpretation, wo man merkt, ja, das war schon ein wechselseitiger Prozess. Im Neuen Testament finden wir aber auch, wenn man so will, gerade zum Beispiel im Johannesevangelium einen gewissen Antijudaismus, weil die Das spiegelt gewissermaßen die Auseinandersetzung wider. Wenn Sie im Stadion sitzen und Sie haben auf der einen Seite die Schalker und auf der anderen Seite die Dortmunder, dann sagen Sie die Schalker und die Dortmunder, weil das halt quasi die Kontrarietät ist, die das Spiel so interessant macht. So finden wir auch im Johannesevangelium eben die Jünger, die alle Juden waren, und die Juden, die eine gewisse Gegnerschaft ausmachten, die aber nicht unbedingt Feindschaft sein muss. Das muss man sich immer klar machen. Wir haben an dieser Stelle eine sehr enge Verbindung, die dann aber auseinandergeht und vielleicht auch tatsächlich erst im Jahr 313 mit der sogenannten Konstantinischen Wende verbunden, tatsächlich dann auch einen Bruch bedeutet, wo wir dann von einer Kirche und einer Synagoge sprechen können. Die Idee war ursprünglich, dass man eingegliedert wird ins Volk Israel und jetzt entsteht im Christentum etwas Neues, etwas Eigenes, das prägend ist bis heute. Jude oder Jüdin sind sie, wenn die Mutter Jüdin ist. Sie werden da hineingeboren, ob sie glauben oder nicht, spielt keine Rolle. Jüdisch zu sein ist zuerst eine Zugehörigkeit zum Volk Israel, dem Gott die Weisung anvertraut hat. Diese Tora, diese Weisung halten selbst viele Juden, die selbst gar nicht gläubig sind. Das ist das Identifikationsmerkmal, was manchmal auch vielleicht für viele diese Fremdheit des Judentums ausmacht, was dann oft zu Diskussionen führt. Aber das ist quasi das Identifikationsmerkmal des jüdischen Christen werden nicht geboren. Wenn man zur Welt kommt, ist man nicht automatisch schon Christ. Christ wird man durch eine freie Willensbekundung im Bekenntnis zu Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Bevor jemand getauft wird, muss er dieses Glaubensbekenntnis aus freien Stücken ablegen. Okay, wir haben ein Problem, werden Sie jetzt sagen. Was ist denn mit den Kindern? Bei mir ist ähnlich. Ich wurde getauft, als ich 3 Wochen alt war. Ich wurde gar nicht gefragt. Ich konnte auch den Glauben gar nicht frei bekennen. Ich habe aus heutiger Sicht rückblickend nichts dagegen, dass meine Eltern so entschieden haben. Aber die Kindertaufe ist tatsächlich ein Problem. Sie wurde auch im frühen Christentum nicht praktiziert, weil dieses freiwillige Bekenntnis zu Christus als dem, der vom Kreuzestod auferstanden ist, essentiell war. Früher wurde deshalb auch Taufe, Firmung, Eucharistie zwingend zusammengespendet, was heute bei Erwachsenentaufen noch so ist. Im Falle einer Kindertaufe hat man zumindest in der römisch-katholischen Tradition die Firmung deshalb davon abgekoppelt, weil bei der Firmung dann die freie Willensbekundung erbracht werden muss, die man bei der Taufe hätte erbringen müssen, aber nicht erbringen konnte, weil man schlicht und ergreifend zu klein war. Man kann aber darin sehen, als Christ wird man nicht geboren, sondern ich muss mich zum Glauben an dem vom Kreuzestod auferstandenen Jesus Christus bekennen und erst dann werde ich durch die Taufe in die Gemeinschaft der Christen, in die Kirche eingegliedert. Aus christlicher Sicht ist es übrigens schon zu biblischen Zeiten eine Eingliederung in das neue Israel. Und da ist jetzt wieder die Konfliktlinie. Aus rein jüdischer Sicht, wenn man Christus eben nicht als Messias bekennt, und das ist schon interessant, dass das Judentum Messias auch als Plural kennt. Wir Christen kennen Messias nur im Singular. Jesus ist der Christus, der Messias. Im Judentum gibt es durchaus viele Messiasse, die auch heute noch theoretisch und praktisch auftreten können. Da ist jetzt quasi ein Streitpunkt, der übrigens aus christlicher Sicht bemerkenswert, wie soll ich sagen, interpretiert wird, wenn schon das Konzilsdokument Nostra Aetate vom Zweiten Vatikanischen Konzil nach der Katastrophe von Auschwitz, denn man muss geschichtlich sagen, ist diese Reibungsfläche zwischen Juden und Christen, diese Sehnsucht nach Anerkennung der Heidenchristen durch das Judentum, die ausblieb, verbunden mit einem entstehenden Minderwertigkeitskomplex, der in eine Gegenrichtung umsteigt mit der konstantinischen Wende, als das Heidenchristentum plötzlich politische Macht bekommt und sich das quasi dann umschlägt, manchmal auch kirchengeschichtlich in einen Judenhass, der theologisch nicht zu erklären und nicht zu gutieren, nicht zu dulden ist, der aber geschichtlich mal da war, bis hin zur Katastrophe von Auschwitz, wo man dann nach Auschwitz fragt, wie konnte das passieren? Und man dann innerhalb der römisch-katholischen Tradition in der Konzilserklärung Nostra Aetate eine Redewendung findet, die das Judentum als die älteren Geschwister anerkennt. Johannes Paul II., Benedikt XVI. Und auch Franziskus sprechen immer wieder von den Juden als den älteren Geschwistern. Das ist schön. Die Frage ist, wird es von den Juden auch so gutiert? Der Leiter der jüdischen Kultusgemeinde hier in Wuppertal bezeichnet mich immer als den jüngeren Bruder. Das ehrt mich. Man hat mir in der jüdischen Kultusgemeinde auch die goldene Menorah verliehen, das ehrt mich auch. Ich bin dem Judentum und dem Volk Israel sehr eng verbunden, darüber freue ich mich sehr. Aber ich habe mit ihm mal zusammengesessen und gesagt, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind und diese Metapher der Geschwisterlichkeit mal auf die Spitze treiben, dann muss man sagen, wir sind eher wie Stiefkinder, die hinzugekommen sind. Und wie in vielen Patchwork-Familien, wo Stiefkinder da sind, wenn es ums Erbe geht, ist das oft eben ein Streit. Und genau das ist kirchengeschichtlich passiert. Wir wären so gerne die jüngeren Geschwister. Und es ehrt uns, wenn die jüdischen, von uns so gedachten Geschwister uns auch so anerkennen. Selbstverständlich ist das nicht. Ich sagte es vorhin schon. Wir sind, biblisch gesprochen mit Paulus im Römerbrief, der neue Zweig, der auf den alten Ölbaum aufgepfropft ist und der die Lebenskraft von da empfängt, der Ölbaum lebt ohne uns ganz gut, der alte. Wir ohne den Ölbaum überhaupt nicht. So gesehen brauchen wir Christen das Judentum und die jüdischen Wurzeln. Die Juden brauchen uns nicht zwingend, muss man in aller Deutlichkeit und Härte so sagen. Aber was für uns Christen noch passiert ist, es ist eben jetzt nicht so, dass wir diese genealogische Abstammung haben. Wir haben eine Abstammung aus dem Glauben, die Paulus im Galaterbrief ja dann auch ausführt. Im Kapitel 3, Vers 13 zum Beispiel kommt er darauf zu sprechen, dass der Glaube Abrahams dann für uns zum Identifikationsmerkmal wird. Weshalb dann die Taufe auch das entscheidende Kriterium ist auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Und damit verbunden natürlich die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Die christologische Diskussion, die in dem Bekenntnis wahrer Gott und wahrer Mensch im Konzil von Nicäa begründet. Damit haben wir schon Gott, den Vater und den Sohn, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater angebetet und verherrlicht wird. Der Heilige Geist, der aus beiden hervorgeht, der in uns atmet. Und damit sind wir beim trinitarischen Bekenntnis, das eine theologische Erkenntnis einer theologischen Reflexion ist. Die scheint für viele Juden dem urtümlichen Bekenntnis, höre Israel, Gott ist ein einziger, zu widersprechen. Wir haben das über unserem Glaubensbekenntnis drüberstehen. Ich glaube an den einen Gott. Und jetzt behaupten wir Christen, dass dieser Gott seine innere Dynamik uns in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist das christliche Bekenntnis zum dreieinen Gott. Dass Gott in sich dynamisch ist. Das Judentum ist nach meinem Dafürhalten für diese innere Dynamik durchaus offen. Denn eine Gottesbezeichnung im Judentum, Elohim, ist Plural. Gott erscheint Abraham in Gestalt von drei Männern, auch da eine Vielheit. Und selbst das jüdische Adonai, das hebräische Adonai, das als Substitut für den Gottesnamen benutzt wird, ist eine Pluralform. Also diese innere Dynamik und Fülle Gottes ist dem Judentum in sich nicht fremd. Und der jüdische Autor Michael Wolfson sagt auch, deswegen widerspricht das Christentum da nicht dem, in dem Sinne dem Judentum. Und trotzdem ist dieses Äußern der des trinitarischen Bekenntnisses als solches mit der Gewissheit, mit der wir Christen es vertreten, erstmal etwas, was dem Judentum als solchem fremd ist. Wir behaupten, in Jesus Christus habe Gott einen Teil seines inneren Lebens dort gezeigt. Und wir Christen haben etwas, was das Judentum nicht kennt. Wir haben einen Verkündigungsauftrag in die Welt hinein. Der Auferstandene sagt, geht in alle Welt, verkündet allen Geschöpfen das Evangelium und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben zuerst einmal einen Verkündigungsauftrag. Die Formulierung dort im Markus-Evangelium kann so gelesen werden, dass wir auch die Leute taufen sollen. Aber die Freiwilligkeit steht dem ja entgegen. Man muss ja freiwillig das Bekenntnis ablegen. Deshalb lese ich da heraus, weiß, dass es andere Interpretationen gibt, wir haben nicht unbedingt einen Missionsauftrag im Sinne von mit Schwert und Flamme müssen wir die Leute unbedingt ins Christentum hineinbekehren. Das wäre ja gar nicht denkbar, wenn der Glaube nicht da ist. Der ist ja für Paulus das zentrale Element für das Christliche. Wir haben zuallererst einen Verkündigungsauftrag in die ganze Welt hinein. Das korrespondiert ein wenig mit der jüdischen Idee, die Weisung Gottes in der Welt hochzuhalten und ein Haus für alle Völker zu sein. Aber es ist eher die Hausidee, die Welt kann zu uns kommen. Die christliche Idee ist, wir gehen in die Welt hinein. Das ist ein Missionsgedanke, der so im Judentum nicht da ist. Damit verbunden ist aber zum Beispiel das Bild vom Sauerteig, das wir in der Verkündigung Jesu haben. Und das Bild vom Sauerteig zeigt eben auch, wenig Teig kann die ganze Welt durchsäuern. Man muss nicht die ganze Welt taufen. Man kann aber mit ein paar Christen schon eine Gesellschaft verändern und infizieren mit der Idee, eine bessere Welt zu schaffen. Das ist die eigentliche Idee des Christentums nicht. Tauft alle, egal ob gefragt oder ungefragt, sondern verkündet in alle Welt hinein. Sie sehen hier, Christentum und Judentum unterscheiden sich an zentralen Punkten, was Christen dann zu Juden macht. Selbst wenn ich zum Judentum konvertieren wollte, könnte ich das zwar tun, ich wäre dann ein Proselyt, aber ich würde irgendwie schon natürlich zu Israel gehören, aber es ist keine genealogische Abstammung. Ich bin mal gefragt worden von einem Juden hier in Wuppertal, ob ich nicht gern Jude wäre. Ich als Christ habe darauf geantwortet, als Christ bin ich das doch eigentlich schon. Und dann guckte er mich an, ich sage, das ist genau der Streitpunkt zwischen Ihnen und mir. Aus Ihrer Sicht müsste ich jetzt tatsächlich konvertieren. Aus meiner Sicht bin ich schon Teil des Volkes Israel. Das ist die unterschiedliche Sicht auf die Dinge, die man in ihrer Unterschiedlichkeit aber eben auch anerkennen muss. Ab dem 6. Jahrhundert tritt dann eine neue Person auf mit Mohammed, der zum Religionsstifter wird. Das Judentum kennt keinen eigentlichen Religionsstifter. Es kennt eine Geschichte der Volkswerdung, eine Geschichte der Selbstvergewisserung, wo Erfahrungen wie der Exodus, wie die Exilserfahrungen zu einer Selbstvergewisserung eines ganzen Volkes werden. Wir Christen haben auch keinen Religionsstifter. Jesus hat keine Religion begründet. Jesus hat keine Kirche begründet. Jesus hat keine Gemeinde gegründet. Er wollte das Volk Israel restituieren. Erst nach Kreuzestod und Auferstehung fangen Menschen an, das Ereignis neu zu verstehen, neu zu interpretieren und nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte durch die Verkündigung entstehen erste Gemeinden. So gesehen wäre die Kirche, wenn überhaupt, das Werk oder geht auf das Wirken des Heiligen Geistes zurück. Aber wir haben keine Person, die religionsstiftend, kirchegründend da tätig gewesen wäre. Das ist im Islam anders. Da haben wir einen Religionsstifter, der als Mohammed bekannt ist. Er wird im Koran aber oft auch als Abed bezeichnet. Der Name Mohammed kommt eher etwas später. Der sich selbst als Prophet versteht. Und der tritt so ab Beginn des 6. Jahrhunderts, ab Mitte des 6. Jahrhunderts auf. Ursprünglich ein Kaufmann seiend, der vielleicht auf seinen kaufmännischen Reisen mit dem Judentum, mit dem Christentum in Berührung gekommen ist, was erklärt, warum wir viele Anspielungen auf das Judentum, auf das Christentum im Koran haben, ja auch sogar auf viele Dinge, die aus unserer christlichen Sicht mit apokryphen christlichen Schriften verbunden sind. Auf eine komme ich gleich mal zu sprechen. Dieser Prophet Mohammed, wie er sich selber bezeichnet, wächst in Mekka auf oder wirkt in Mekka. Da, wo heute die Kaaba steht. Und diese Kaaba, dieser Meteorit, der vom Himmel gefallen ist, war zu seiner Zeit schon ein wichtiger Kultort, war nur aber heidnisch verehrt. Mohammed verkündet in Mekka seine religiöse Idee. Und auf dieser Ebene würde ich sagen, ist das eigentlich nichts anderes als ein Teil, weswegen man den Koran auch als späte antike Schrift deuten kann. Ein Teil, wie er in vielen religiösen Bewegungen zeitgenössisch da war. Er hat eine Idee, die vom Judentum und vom damaligen Christentum oder von manchen damaligen christentümlichen Gemeinschaften infiziert war. Er scheitert aber in Mekka mit seiner Verkündigung. Die Juden und Christen, die er dort bekehren wollte, und auch die anderen Menschen, die dort lebten, schließen sich ihm nicht an, weshalb er Mekka verlässt und nach Medina zieht. Das ist verbunden mit dem Jahr 622. Das ist die sogenannte Hijra, der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Und in Medina entwickelt sich Mohammed zu einem Politiker und Heerführer und setzt seine Idee, man muss es sagen, jetzt durchaus mit Waffengewalt um. Er erobert zum Beispiel die jüdische Oase Khaybar. Bis heute ein Ereignis, das im Kampf zwischen Muslimen und Juden von muslimischer Seite immer wieder verwendet wird. Khaybar, Khaybar hört man in Berlin-Neukölln, wenn dort Islamisten den Angriff der Hamas auf den Süden Israels feiern, dieses Verbrechen der Menschlichkeit an der Menschlichkeit feiern, dann hört man Khaybar, Khaybar auf Raketen, die von Iran nach Israel geschossen werden, steht Khaybar drauf. Und daran kann man sehen, dass dieses Ereignis keines ist der religiösen Überzeugung, sondern die Religion wurde mit dem Schwert dort getragen. Das scheint ein wenig in der DNA des Islam dann drin zu liegen. Denn diese Zeitenwende, die mit der Hijra, mit der Übersiedlung Mohammeds und seiner Gefährten von Mekka nach Medina verbunden ist, die hat auch etwas für das Koranverständnis zu tun. Wir haben einen Gründungsmythos im Islam, der darauf zurückgeht, dass Mohammed den Koran, also das einzig wahre Gottes, mehr oder weniger authentisch von Allah über den Engel Gabriel in einer Höhle ohne Anwesenheit von Zeugen empfangen haben soll. Ein christliches Neues Testament, eine christliche Bibelausgabe römisch-katholischer Provenienz enthält 73 Schriften, die in einem Zeitraum von 1200 Jahren entstanden sind, deren Wurzeln teilweise erzählerisch noch viel weiter zurückreichen. Durch viele Zeiten, durch viele Kulturen hinaus spiegelt eine römisch-katholische Bibel das wieder. 73 Einzelschriften über 1200 Jahre hinweg, die in sich auch nicht vom Himmel gefallen sind, sondern den zeitgenössischen Diskussionsstand quasi widerspiegeln. Ja, die Bibel diskutiert sogar mit sich selbst. Nehmen wir beispielsweise die beiden Königsbücher in den Texten des alterwürdigen Bundes und die beiden Chronikbücher, die mehr oder weniger dieselbe Geschichte, aber aus unterschiedlicher Perspektive erzählen. Im Neuen Testament haben wir vier Evangelien, die das Jesusereignis schon mit großer Übereinstimmung, aber doch auch immer mit einer eigenen Perspektive erzählen. Das bewahrt uns Christen davor oder sollte uns davor bewahren, einfach zu sagen, es steht so in der Bibel. Weil wir streng genommen keine Kinder der Schrift sind, keine Leute der Schrift sind, sondern die Schrift transportiert das Wort Gottes, die Idee, Gott ist mit uns Menschen unterwegs durch die Jahrhunderte bis uns heute. Und um es mit einem Satz aus dem Johannesevangelium zu sagen, im Prolog heißt es dort im Kapitel 1, Vers 14, das Wort ward Fleisch. Das Wort muss Gestalt annehmen in mir. Ich soll zum Wort Gottes werden. Und Jesus Christus ist das ultimative Wort Gottes. Deshalb ist eine Bibelausgabe natürlich für uns die Heilige Schrift. Natürlich. Und ich werde mich nicht freuen, wenn jemand die Bibelausgabe nimmt und sie verbrennt oder zerreißt oder auf ihr rumtrampelt. Natürlich ist das nicht schön. Aber es ist als solches erstmal ein bedrucktes Buch, bedrucktes Papier, das in mir zum Klingen werden soll. Im Islam ist das anders, denn dort hat quasi Allah durch den Engel Gabriel, Mohammed, die Heilige Schrift auf Arabisch diktiert. Ich habe hier eine deutsche Übersetzung des Koran. Der ist in dem Sinne nicht heilig. Heilig ist nur der arabische Koran. Und wenn man einen Koran schändet, ihn verbrennt, ihn tritt oder was weiß ich, was damit macht, dann ist das ein Sakrileg. Es ist ein völlig anderes Verständnis. Problem ist, der Islam behauptet, das sei das ultimative und authentische Wort Gottes. Das hier seine Missinterpretation des Wortes Gottes, was Juden und Christen halt irgendwie falsch verstanden haben. Es ist nicht nichts, aber es ist irgendwie missinterpretiert. Der Koran ist die ultimative Selbstmitteilung Gottes, die für uns Christen übrigens in Jesus Christus passiert wäre. Frage meinerseits: Mohammed behauptet das. Es waren keine Zeugen dabei. Das hier ist durch einen Prozess entstanden, in dem Menschen miteinander gerungen haben, was ist der Wille Gottes. Kann man das glauben, wenn ein Mann behauptet, der Engel hat mit mir gesprochen? Kann man, muss man aber nicht. Was ist, wenn es nicht so gewesen wäre? Ich will niemanden beleidigen, aber die Frage steht fundamental und theologisch im Raum. Und die ist nicht ganz ohne. Wenn ich aber darauf gehe, Mohammed hat den exklusiv empfangen, dann ist das natürlich in seiner Weisungswirksamkeit unhinterfragt. Aber auch der Koran ist nicht frei von Widersprüchen und aus christlicher Perspektive entstehen Fragen. Zum Beispiel folgende. Wir haben im Koran in der 9. Sure, in der 19. Sure, die befasst sich mit Miriam, die wir als die Mutter Jesu verehren, die auch im Koran als Mutter Jesu verehrt wird, denn Jesus, Isa ben Maria, wird durchaus auch als Christus bezeichnet, ist aber aus koranischer Sicht, aus islamischer Sicht nur ein Prophet. Für uns ist er Sohn Gottes. Koran oder im Islam ist Mohammed ein Prophet, für uns Christen halt eine historische Persönlichkeit. Da haben sie die Trennlinie zwischen Christen und Juden und dem Islam. In der 19. Sure wird eine Erzählung überliefert im Koran, die wir Christen auch kennen. Das ist die sogenannte Palmbaumlegende. Die geht ganz grob gesagt so: Maria ist unterwegs nach Bethlehem, wo Jesus zur Welt kommen soll. Sie bekommt Hunger und bittet Josef, ihr zu essen zu holen von einem Palmbaum. Der ist sauer, möchte das nicht, sagt, der Vater des Kindes soll dir das besorgen. Und in unserer christlichen Lesart beugt sich dann die Palme zur Erde. Und Maria kann ihren Hunger stillen, worauf der Josef eben sagt, erkennt, mit wem er sich da angelegt hat. Diese Palmbaumlegende steht auch im Koran in einer Spielart. Und das ist interessant, denn die christliche Palmbaumlegende findet sich in einer apokryphen Schrift, die wir Pseudo-Matthäus nennen. Die wird im 6. Jahrhundert aufgeschrieben in Spanien. Im Koran wird sie zeitgleich von Mohammed dokumentiert in Saudi-Arabien, da wo heute Saudi-Arabien ist. Jetzt steht doch die Frage im Raum, wenn Allah durch Gabriel dem Mohammed exklusiv Wissen zukommen lässt, was so nirgendwo anders ist. Ja, wo hat Pseudo-Matthäus das denn her? Ist es nicht eher wahrscheinlich, dass es eine vorgängige Erzähltradition gibt, die sich dann aufspaltet und sowohl in Arabia als auch in Spanien, in Hispania entsprechend aufgeschrieben wird? Was natürlich die Frage der Exklusivität des Koran hinterfragt oder in Frage stellt. Die Frage taucht halt auf. Die wird von Muslimen aber so gar nicht zugelassen. Ich habe diese Frage mal in einer Diskussion mit drei Islamwissenschaftlern, muslimischen Islamwissenschaftlern aus Frankfurt gestellt. Die verließen daraufhin einfach den Raum. Die antworteten mir gar nicht darauf. Die stritten auch mit mir gar nicht. Das ist ein Grundproblem. Es taucht ein weiteres Grundproblem auf. Diese 73 Schriften aus 1200 Jahren, die teilweise gedoppelt sind, wenn wir an die Königsbücher und die Chronikbücher denken oder die vielen Evangelien, liegt auf der Hand, dass das nicht widerspruchsfrei sein kann. Es tauchen hier Doppelungen auf, es tauchen hier Widersprüche auf, es tauchen unterschiedliche Sichtweisen auf. Wir Christen und Juden müssen damit leben, dass es diese Spannung gibt. Wir können nicht einfach sagen, das lassen wir weg und das nehmen wir. Das können Sie subjektiv gerne machen, aber der Theologe darf es nicht tun. Wir müssen diese Widersprüche als solches identifizieren, wahrnehmen. Wir können sie dann vielleicht historisch kritisch erklären oder wir müssen sie als Deuteraum, als Spannung, als solches bewahren. Dann können Sie individuell immer zu der einen oder der anderen neigen, wissen aber, wenn ich mich zu der einen neige, Moment, ist etwas anderes. Das heißt, nach unserem Verständnis, nach dem kanonischen Prinzip, hat es Gott offenkundig gefallen, uns nicht in vorschnelle Sicherheit wiegen zu lassen. Deswegen ist die evangelikale Sichtweise, das steht doch so in der Bibel, in sich zweifelhaft. Der Neutestamentler Bibelwissenschaftler in mir sagt dann immer, blättern Sie bitte weiter, denn wir finden eine andere Bibelstelle, da wird das doch vielleicht in Frage gestellt. Man darf sich als Christ nicht vorschnell in Sicherheit wiegen und sagen, es steht doch so in der Bibel. Das alleine zeigt schon, wir müssen sie uns aneignen, wir müssen sie kauen, wir müssen sie aufnehmen und in unserem Leben zum Klingen bringen. Das ist im Koran anders, denn dort ist ja das geschriebene Wort das in sich heilige Wort. Was aber ist, wenn dieses Wort Gottes in sich widersprüchlich ist? Und das erleben wir. Denn wir haben die Suren, die wir so gerne hören als Nicht-Muslime, gerade in Deutschland. Dann heißt es, der Islam sei Friede. Der spricht dann von uns Christen und Juden als den Leuten der Schrift, mit denen man verkehren soll und die man ehren soll. Wunderbar. Ja, wo ist denn dann eigentlich das Problem? Warum gibt es denn dann diese ganzen Auseinandersetzungen? Warum werde ich als Kuffar beschimpft, als Ungläubiger? Warum werden Juden dann einfach so getötet, weil sie wie Affen und Schweine bezeichnet werden? Auch das findet sich nämlich im Koran. Und wir finden im Koran Suren, wo es heißt, wenn sie dir nicht folgen, lege ihnen das Schwert in den Nacken oder lege ihnen eine Sondersteuer auf, da ist nichts mehr von Respekt. Ja, wie kommt das denn zustande? Der Koran unterscheidet zwischen den sogenannten medinensischen Suren, die also Mohammed in Medina empfangen hat, und den mekkanischen Suren, die Mohammed in Mekka empfangen hat. Die mekkanischen Suren sind älter. Dann kommt der Hijra, weil er in Mekka erfolglos war mit seiner Verkündigung und in Medina zum Politiker und Staatsmann und ja auch zum Heerführer wird. Und die medinensischen Suren sind jünger. Sie ahnen es. Die Mekka-Suren sind die friedlichen, die schönen, die wir gerne hören. Die medinensischen Suren sind die etwas, sagen wir mal, angriffslustigeren, um es vorsichtig zu formulieren. Während wir Christinnen und Juden das Ganze kanonisch lesen müssen und die Spannung aushalten müssen, nicht vorstellen, uns in die eine Ecke schlagen, weil uns die andere Ecke immer zurückziehen würde, löst der Islam oder die islamische Theologie die Widersprüchlichkeit des Koran, die zweifelsohne da ist, durch das sogenannte Abrogationsprinzip. Abrogation heißt, jüngere Sure schlägt ältere Sure. Wenn also eine ältere Sure etwas sagt, was in der jüngeren anders dargestellt wird, gilt die jüngere Sure. Und hier kommt die Zeitenwende ins Spiel, die Hijra. 622 nach unserer Zeitrechnung, die Stunde Null im Islam. Die mekkanischen Suren sind die friedlichen, die medinensischen die eher angriffslustigen. Im Zweifelsfall gilt Medina. Allah scheint also wankelmütig zu sein. Allah scheint sich verändern zu können. Was für uns Christen und Juden ist, der eine, der treu ist, der über allem steht. Wir Christen und Juden können uns auf die Treue Gottes verlassen. Wir wissen, morgen geht berechenbar die Sonne wieder auf. Im Koran fängt jede Sure mit der Bismillah an, im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Man muss Gott offenkundig immer an seine Barmherzigkeit erinnern. Aber was ist das für eine Barmherzigkeit, die sich in unbarmherzigem Handeln auslöst? Christen und Juden kennen keine Ungläubigen, wir kennen Andersgläubige. Und wir kennen Menschen, die sich nicht zum Christentum bekehren, die aus unserer christlichen Sicht aber trotzdem atmen, also Träger des göttlichen Atems sind. Deswegen dürfen wir sie nicht schädlich behandeln. Wo Christen das doch tun und in der Kirchengeschichte zweifelsohne getan haben, ist das gegen den Willen Gottes, völlig unzweifelhaft. Im Koran aber wären die medinensischen Suren zum Anschlag gebracht und da finden sich die Schwertsuren und die anderen. Weshalb es schwierig ist, mit Muslimen in einen Dialog zu treten. Die werden immer sagen, ja, ihr seid ja unsere Freunde, die Leute der Schrift. Und wenn ich dann das tue, ich dann frage, aber wie stehst du zur Schwertsuche? Dann ist plötzlich Schweigen im Walde. Es ist an dieser Stelle schwierig, über etwas zu reden, wenn der Koran über allem steht. Ein weiteres Beispiel. Wir haben sehr wohl im Neuen Testament in der Apostelgeschichte den Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist ein Satz, den Petrus sagt, ein Mensch. Wir finden einen ähnlichen Satz im Koran, wird dort aber von Allah gesagt. Er hat also eine ganz andere Wertigkeit. Der bedeutet dann nämlich, im Falle eines Falles gilt die Scharia, also das aus dem Koran abgeleitete göttliche Recht, mehr als jedes staatliche Recht. Warum erzähle ich das? Ich habe einen hohen Respekt vor den Musliminnen und Muslimen dieser Welt. Es sind immerhin 1,4 Milliarden der menschlichen Bevölkerung auf der ganzen Welt. Wer wäre ich, diesen Menschen den Glauben abzusprechen? Aber wir müssen uns ehrlich machen, wenn wir mit Muslimen diskutieren, und unter den Muslimen gibt es viele, viele ehrbare Menschen, die im Islam eine spirituelle Kraftquelle sehen, die aber als ehrbare Mitbürgerinnen und Mitbürger wohnen. Wenn jemand aber sein Herz komplett dem Koran verschreibt, wird das schwierig. Und leider ist bei uns in unserer deutschen Gesellschaft der Islam keine einheitliche Größe. Im Unterschied zum Judentum und zu den christlichen Denominationen, die nach unserem Staatskirchenrecht Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind und damit auch eine gewisse Transparenz nachweisen müssen, ist der Islam bis auf die Ahmadiyas, die auch Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind, nicht auf diese Weise organisiert, sondern in Vereinen, die eine manchmal doch etwas krude Struktur haben. Mit wem reden wir da? Wer ist denn auf der islamischen Seite unser kompetenter Ansprechpartner? Sind es die liberalen Theologen, die es zweifelsohne gibt, die gerne die Dinge sagen, und ich nehme denen jedes Wort ab, die wir gerne hören, die aber wie zum Beispiel Mohammad Khorshide dann auch sagen, Mainstream-Islam vertritt er nicht und er wird nicht gutiert von einem Großteil der Muslime in Deutschland? Oder müssen wir nicht doch so ehrlich sein und sagen, okay, wenn ihr das Abrogationsprinzip habt, dann sagt bitte nicht nur die Dinge, die wir gerne hören, sondern wie steht ihr zu dieser oder jener Geschichte und wie wollt ihr damit leben? Warum gibt es dann die Parallelgesellschaften, die dann eher auf die Scharia dokumentieren und unterhalb unseres Rechtssystems laufen? Da müssen wir einfach in meinen Augen genauer hinschauen. Es ist keine Verurteilung des Islam, da lege ich Wert drauf. Aber da, wo jemand islamistisch lebt und eben nicht mehr den Islam als Lebensweise begreift, wie es Juden und Christen tun, und dann in die Welt hineinwirken, sondern als eine parallele Welt, die Welt in sich als böse und verderblich erachtet, dann wird das schwierig. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, zumal wir im Islam auch das sogenannte Prinzip der Taqiyya haben, etwas, das durch den Koran gedeckt ist. Wenn es einem Muslim zum eigenen Vorteil gereicht, dann darf er nicht Muslime belügen. Es ist ein Prinzip, das durch den Koran gedeckt ist. Nicht, dass jeder Muslim davon Gebrauch macht, aber ich kann es von außen nicht unterscheiden. Was will ich damit sagen? Der Islam gehört mit Sicherheit nicht nach Deutschland. Er ist aber nach Deutschland gekommen. Muslime gehören nach Deutschland. Sie leben und wohnen hier. Ob das die Bundesrepublik Deutschland eine christlich-jüdische Geschichte des Abendlandes hat, mache ich auch ein Fragezeichen hinter. Wir haben die jüdische Geschichte des Abendlandes erst nach Auschwitz erkannt oder entdeckt. Wieso kippen wir heute auch wie so eine Soße drüber? Bis Auschwitz hätte, glaube ich, kaum einer gesagt, dass wir eine jüdische Geschichte haben, dann wäre Auschwitz nie passiert. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen, mit denen wir emotional alles irgendwie zukleistern. Wir haben mit den drei großen Religionen, den monotheistischen Religionen, das Judentum muss man sich ehrlicherweise auch sagen, ich sage mal die große monotheistische Religion, es gibt weltweit 15 Millionen Juden. In Nordrhein-Westfalen leben mehr Menschen. Das jüdische Volk ist ein kleines Volk, das weltweit gerade 15 Millionen Angehörige des Volkes hat. In Nordrhein-Westfalen alleine leben 18 Millionen Menschen. Das muss man sich immer klar machen. Aber dieses jüdische Volk ist die Keimzelle, aus der wir Christen hervorgegangen sind und letzten Endes auch ohne die Erzählung von Hagar und Ismael, auf die sich der Islam zurückführt, gäbe es auch den Islam nicht. Wenn wir in einen interreligiösen Dialog treten, müssen wir uns ehrlich machen. Wir müssen Tacheles reden. Interreligiöser Dialog ist nicht Bulgur-Essen und Baklava und dann sagen wir sind alle irgendwie eins, wir haben doch alle denselben Gott. Nein! Der Gott, an den wir Christen und die Juden glauben, ist ein Gott, der zu seiner Verheißung steht, der treu ist, den wir nicht permanent um Barmherzigkeit anwinden müssen, dem wir auch nicht permanent zuschreiben müssen, dass er groß ist. Unser Gott weiß, dass er groß ist. Und der Gott, an den Christen und Juden glauben, ist der Gott, der sagt, mein ist es, über Leben und Tod zu entscheiden. In der biblischen Sprache spricht er, mein ist die Rache. Nicht, weil er ein rachsüchtiger Gott wäre, sondern weil er damit sagt, ihr Menschen, lasst bitte vom Leben anderer Menschen die Finger. Es ist nicht an euch, darüber zu entscheiden. Der Gott des Koran braucht Gotteskrieger. Das ist schon etwas völlig anderes. Deshalb bin ich fern davon, über den Islam zu urteilen. Ich bin aber auch fern davon, eine pseudoreligiöse Romantik darüber zu kicken und zu sagen, ist doch spirituell alles irgendwie eins. Lasst uns offen und ehrlich darüber diskutieren. In aller gebotenen Deutlichkeit, Authentizität und Klarheit. Wenn es sein muss, lasst uns auch streiten. Und da, wo jemand den Streit mit Worten verlässt und meint, er müsste Messer, Fäuste oder sonst was ziehen, egal ob er Jude, Christ oder Muslim ist, merkt man, Gott ist nicht auf seiner Seite. Der Koran wird als Weisung des Allahs verstanden. Und in Moscheen wird gepredigt, aber eben auch gebetet. Wie bei uns in Kirchen und den Juden auch. Wichtig ist jetzt, eine Predigt ist immer Wort von Menschen. Wie Petrus es eben in der Apostelgeschichte sagt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Im Koran ist es eine Weisung Gottes. Achten Sie weniger auf das, was gepredigt wird, sondern auf das, was gebetet wird. Denn im Gebet steht der Mensch vor Gott. Im Gebet steht der Mensch vor Allah. In der Predigt höre ich eine Interpretation eines Menschen. Die Gebete sind das, was verändert. Und da merken wir, dass die Gebete, etwa die in Moscheen gemacht werden, immer noch dazu aufrufen, die Ungläubigen zu bekämpfen. Wir müssen uns an dieser Stelle ehrlich machen. Und der Islam muss vielleicht auch lernen, selber in dieser Zeit anzukommen. Sonst werden wir in einem dauernden Konflikt stehen. Im Judentum und im Christentum kämpft Gott an der Seite der Schwachen. Gott ist parteiisch und steht für die Schwachen ein. Im Islam braucht Gott Krieger. Können wir das alles vereinbaren? Ismael und Isaak sind doch sehr ungleiche Halbgeschwister. Nur so dass ich am Schluss meines Vortrages hier schon zu der Frage komme, glauben wir wirklich an denselben Gott? Ja, es sind monotheistische Religionen, die ein Bekenntnis zu der Einheit Gottes haben, vielleicht auch zu der Einzigartigkeit Gottes. Aber die Gottesbilder sind doch dann unterschiedlich. Wir sind zwar irgendwie verwandt, mehr aber auch nicht. Lasst uns streiten über diese Tradition. Lasst uns streiten über die Interpretation. Machen wir uns ehrlich und kuscheln nicht vorzeitig. Lassen wir uns nicht damit abspeisen, dass jemand sagt, das ist doch alles Friede. Hört man gerne. Islam heißt Friede. Haben Sie auch schon gehört, ne? Weil ja in Islam die Wurzel Salam drin steckt, die Friede heißt. Aber Islam ist eine Verbform, die Unterwerfung heißt. Das ist was anderes. Wir dürfen uns also nicht naiv in den Dialog hineinbegeben, sondern wir müssen mit offenem Visier streiten und kämpfen. Und dazu müssen wir eigentlich erstmal wissen, wo stehen wir? Denn wenn wir kämpfen, kämpfen wir nicht mit Waffen. Wir schmeißen Menschen nicht einfach hinaus, denn unser Gegenüber ist aus unserer christlichen Sicht ja immer ein atmendes Wesen, ergo Träger des göttlichen Geistes. Er hat Würde. Deshalb müssen wir mit den Waffen des Lichtes, wie Paulus sagen würde, streiten. Das aber muss getan werden. Die nächste Glaubensinformation übertrage ich hier am 5. März, das ist der Aschermittwoch 2025. Dann lautet das Thema Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist, die Bedeutung des Todes im Leben. Für heute aber möchte ich mit einer Besonderheit abschließen, denn wir schreiben, wie gesagt, den 19. Februar 2025. Für morgen, den 20. Februar, ist die Herausgabe von 4 Leichnamen aus Gaza an Israel die Rede. Es ist davon die Rede, dass darunter auch Shiri Bibas und ihre Kinder Quir und Ariel sind. Das Schicksal dieser Familie geht mir persönlich sehr nah. Das muss ich gestehen. An der Stelle bin ich nicht ganz rational, das gestehe ich zu. Mir geht das Schicksal der Geiseln ohnehin sehr nah. Und deswegen möchte ich auch am Schluss dieser Glaubensinformation ein besonderes Gedenken an diese Familie und alle Geiseln im Gazastreifen setzen. Ich ziehe dazu meine Kippa auf, verneige mich in Ehrfurcht. Ihnen allen da draußen wünsche ich, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Am Israel Chai, das Volk Israel lebe. Shalom al Israel, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf.